Deutschlandfunk, Information und Musik.
Am Freitag hat sich Chinas Diktator Xi eine dritte Amtszeit bestätigen lassen mit allen 2952 Stimmen des Volkskongresses. Natürlich gab es bei diesem Pseudoparlament keine Enthaltung und selbstverständlich auch keine Gegenstimme. Dank der von ihm geänderten Verfassung kann er Präsident, Parteichef und Oberbefehlshaber auf Lebenszeit bleiben. So viel Macht wie jetzt Xi hatte in China keiner seit dem Tod Maos im Jahr 1976. Und das aus gutem Grund. Die Kommunistische Partei war nach der Schreckensherrschaft Maos von einer totalitären Führerfigur zu einer Art kollektivem Leadership übergegangen. Wie gefährlich könnte Xi seinem Land und der Welt werden? Ein Mann, den niemand mehr wagt zu kritisieren. Darüber habe ich mit Alexander Görlach gesprochen. Er ist Demokratieforscher und China-Experte am Carnegie Council in New York. Und ich habe ihn gefragt, ob Xis Unanfechtbarkeit als Diktator jetzt endgültig besiegelt ist.
Nein, dieses Treffen des Nationalen Volkskongresses, der ja nicht im Sinne einer Demokratie ein echtes Parlament ist, sind die Ergebnisse dieser Zusammenkunft nicht überraschend, sondern sie zementieren oder sie highlighten, sie machen deutlich, was schon im vergangenen Oktober beim Parteikongress beschlossen wurde. Also es gab jetzt keine Überraschung zu erwarten. Xi Jinping hat seine dritte Amtszeit bekommen und damit potenziell das Tor offen für lebenslange Herrschaft. Er ist damit der mächtigste Politiker, Alleinherrscher Chinas seit Mao Zedongs Tod 1976.
Was will er mit dieser Macht anfangen?
Xi Jinping hat eine ganz klare Strategie und eine Roadmap, wie man das so schön auf Englisch nennt, die seit Jahren bekannt ist. Es geht darum, in einem ersten Schritt China zur dominanten Kraft im asiatischen Raum zu machen, im pazifischen Raum zu machen. Es geht ferner darum, über Allianzen, ökonomische Allianzen, die politisch auch genutzt werden können, China zu dem geopolitischen und strategischen Akteur der Welt zu machen. Dafür wurde die neue Seidenstraße ins Leben gerufen. Da werden Infrastrukturprojekte überall auf der Welt finanziert. Jetzt nicht nach wirtschaftlichen Kriterien notwendigerweise, sondern eben danach auch, wie es politisch genutzt werden kann von Peking. Und am Ende steht sozusagen die Verjüngung der Nation, wie Xi das in seiner Ideologie nennt. Und die Verjüngung der Nation ist dann abgeschlossen, wenn die Inselrepublik Taiwan, die er für eine abtrünnige Provinz hält, die aber niemals von der KP in Peking beherrscht wurde, unterjocht hat und besetzt hält.
Da will ich später noch drauf kommen. Aber welche Gefahr geht von einem Diktator aus, der sich nur noch mit Ja-Sagern umgibt und dem auch keiner mehr wagt zu widersprechen?
Wir haben das ja nun als Blaupause in Russland vorliegen mit Wladimir Putin. Da gibt es doch Parallelen zu Xi Jinping, der sich ebenso wie Putin in der Pandemiezeit isoliert hat, zurückgezogen hat und da seine Ideologie, seine Weltanschauung nochmal vertieft hat. Also Herr Putin, der vom heiligen Russland spricht und deswegen der Ukraine ihre Staatlichkeit abspricht. Und dasselbe gilt auch für Xi Jinping, der, das darf man nicht vergessen, in seinem Land ja bereits einen Genozid durchführt gegen die Uiguren im Nordwesten. Die ganze Provinz Xinjiang ist ein einziges Freiluftgefängnis. Über 1 Million Menschen sitzen in Lagern ein. Frauen sollen sterilisiert werden. Kameras sind überall. Das heißt also, sie sehen ja, wo diese Überhöhung, diese nationale und rassische Überhöhung, die Xi und Putin ja nicht fremd sind, hinführen. Und da sind die beiden sich nicht unähnlich. Und das hat eben auch zur Folge, dass man eine Kriegsgefahr in der unmittelbaren Umgebung Chinas, vor allem im Hinblick auf Taiwan, als realistisch einschätzen muss.
Setzt Xi auf Nationalismus und Konfrontation auch, weil es ökonomisch nicht mehr so läuft seit der Corona-Politik?
Ja und nein, also ökonomische Veränderungen weg von einem Turbo-Kapitalismus neoliberaler Herkunft hat Xi ja auch so schon eingeleitet. Damit war ihm auch klar, dass eben alte Wachstumsziele und ja, also nicht mehr erreichbar sein können. Das ist also bewusst eingepreist. Was nicht eingepreist war, war natürlich die Pandemie und der damit einhergehende ökonomische Schock für das Land. Also von daher ist Xi schon bewusst, dass diese Idee, die auch seine Vorgänger hatten, man könnte sozusagen eine Diktatur bleiben und trotzdem ökonomisch durch die Decke gehen, das funktioniert eben nicht. Sie sehen das in den anderen Ländern in der Umgebung. Auch Taiwan war eine Militärdiktatur, Südkorea war eine Militärdiktatur. Und in dem Moment, wo durch wirtschaftlichen Wachstum in den 80er Jahren spätestens die Menschen mehr Bildung hatten und damit auch mehr Lust und Möglichkeit, sich politisch zu engagieren, eben diese Militärdiktaturen in Südkorea und Taiwan abgeräumt wurden. Xi Jinping dachte am Anfang seiner Regentschaft vielleicht noch, aber nicht mehr so wie seine Vorgänger, dass man eben auch eine vitale Wirtschaftskraft sein kann ohne Demokratie. Und Sie sehen, das funktioniert eben nicht.
Lassen Sie uns auf die außenpolitischen Ambitionen Chinas blicken. Xi und sein Außenminister werfen den USA vor, die Volksrepublik systematisch zu unterdrücken und damit Konflikte mit, Zitat, katastrophalen Folgen heraufzubeschwören. Mich erinnert das Ganze an die Rhetorik Putins vor Beginn seines Angriffskriegs. Sie auch?
Das ist haargenau dasselbe. Quasi Xi Jinping inszeniert sich jetzt schon so, als müsste man Taiwan aus reiner Notwehr angreifen. Also wie Putin ja sagt, die NATO hat basically, das ist eine Nazi-Regierung und die NATO steht vor unserer Haustür. Wir haben gar keine andere Wahl, als die Ukraine anzugreifen. Und so genauso sehen Sie das richtig. So in dieser Parallele arbeitet Xi Jinping. Er möchte sich damit vielleicht auch ein gewisses anti-amerikanisches Ressentiment zu eigen machen. Aber das, in Amerika ist ja nicht alles Gold, was glänzt, schon gar nicht. Aber trotzdem stimmt die Äußerung, die er so tätigt, nicht. Die USA sind schon seit Jahrzehnten Verbündete der Philippinen, Japans, Südkoreas und Taiwans. Es ist also keine neue Entwicklung. Diese Länder haben, wie die Ukraine auch, in der UN-Charta verbrieften Souveränität entschieden, mit welchen Ländern sie Bündnisse eingehen wollen. Und in dem Maße, in dem Xi Jinping immer gewaltbereiter und kriegsverherrlichender wurde, haben diese Länder ihre Allianzen mit den USA bekräftigt und ihre Militärausgaben erhöht. Das heißt also, was Xi Jinping jetzt als Mauer und Bollwerk gegen China wahrnimmt. Das ist sozusagen die Frucht seines eigenen Tuns. Die Länder in der unmittelbaren Umgebung Chinas haben kein Interesse daran, dass die Volksrepublik politisch mächtiger wird. Und das bedeutet für sie, dass sie sich zumindest mal in militärischen, sicherheitspolitischen Anliegen mehr an die USA nähern. Diesen Ländern ist aber auch klar, dass sie ökonomisch, wenn schon nicht abhängig von China, dann doch so sehr, sehr verbunden mit China sind. Und man versucht jetzt eher von Thailand bis Japan herauszubekommen, wie man sozusagen eine gewisse ökonomische Nähe und Verflechtung aufrechterhalten kann, ohne sich quasi in sicherheitspolitische Abhängigkeit zu begeben. Und das ist eben die große knifflige Frage, die sich auch Nicht-Demokratien eben wie Thailand stellen.
Am größten scheint ja die Gefahr eines Krieges gegen Taiwan zu sein. Hier hat die Vereinigung als Ziel bis 2049 festgelegt. Also wäre eine Vereinigung ohne Krieg, wäre die überhaupt denkbar?
Naja, es gab ja über Jahrzehnte sozusagen, gibt es einen gewissen Burgfrieden, der mit dem Begriff ein Land, zwei Systeme operierte. Man sagte, so wie Hongkong auch, könnte man ja Taiwan so eine gewisse Eigenständigkeit erhalten und gleichzeitig wäre es trotzdem Teil der Volksrepublik. Wir wissen, das hat in Hongkong nicht geklappt. Xi Jinping hat die Demokratie in Hongkong beendet durch ein sogenanntes Sicherheitsgesetz. Das heißt also, alles, was so als freiheitlichen Sonderrechten gab, ist in Hongkong abgeräumt, also auch bis in Bereiche wie Religionsfreiheit. Der 90-jährige Kardinal wurde quasi inhaftiert, weil er Sympathien für Demokratie und Freiheit erkennen ließ. Auch das war ein Signal an die ehemals freie Stadt, dass also auch mit so Dingen wie Religionsfreiheit relativ zügig da Schluss ist. Und das bedeutete wiederum in Taiwan, dass also wirklich nur der Letzte verstanden hat, dass unter ein Land, zwei Systeme, also für Taiwan keine Option ist, eine Zukunft mit der Volksrepublik einzugehen. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass Tsai Ing-wen, die Präsidentin, ihre Wiederwahl also feiern konnte mit dem quasi alleinigen Programmpunkt, dass Taiwan kein zweites Hongkong wird.
Wie akut ist die Kriegsgefahr?
Also darüber streiten sich ja die Gelehrten. Es gibt Geheimdienstinformationen, die dann, also mal die USA mit ihren Verbündeten teilen. Das sind dann Jahre 2025, 2027 werden da genannt. Ich glaube, was man sagen kann, ist, dass es eine gewisse Arithmetik gibt. Die Xi Jinping weiß, dass der Preis hoch sein wird für eine Invasion Taiwans. Und dieser hohe Preis hat auch was damit zu tun, wie viele Soldaten fallen werden, wie viel Kriegsgerät vernichtet wird. Ne? Das heißt also, es geht darum zu sehen, einen Zeitpunkt abzuwarten, in dem Taiwan und die Alliierten, also Japan, Südkorea, Indien auch, die Philippinen, Australien, die haben alle ja neue Waffen bestellt, U-Boote, also alles, was man eben braucht, um jetzt die größte Seestreitmacht der Welt, nämlich die Volksrepublik, in Schach zu halten und zu bekämpfen. Also da wird Peking darauf achten, dass man eben sozusagen nicht so lange wartet, bis die auch alle wirklich ihre bestellten Waffen haben, sondern eben vorher schon zugange ist. Ich glaube, es ist ganz wichtig in diesem Zusammenhang, wo so eine gewisse Rüstungslogik wieder losgetreten ist, ne, die man jetzt auch nicht zwingend mit dem Kalten Krieg vergleichen muss. Ne, das ist auch in sich und alleinstehend schon schlimm genug.
Der China-Experte Alexander Görlach, mit ihm sprach ich über die Entwicklung in China und die Kriegsgefahr, die von Xi ausgeht.